Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Heute bei uns ein Mann, der Kies nicht nur im Getriebe findet, sondern Ordnung ins Geröll bringt. Diplom-Ingenieur, Familienunternehmer, KI-Enthusiast und bekennender Kreislaufwirtschafts-Nerd. Moin, Karl Wolfgang Fink. Wenn andere noch im Gutachten wühlen, hat sein Team die Werte schon gelesen, verstanden und in einen Prozess gegossen. Er führt die RST-Gruppe in zweiter Generation und baut mit dem Mineral Waste Manager an der Zukunft der Baubranche. Digital, kreislauffähig, praxisnah. Nebenbei engagiert er sich gesellschaftlich, liebt den Harz und weiß, wie man aus Bauschutt wieder Baustoff macht. Kurz, ein Gast, der zeigt, dass Innovation auch mal staubig aussehen darf und trotzdem glänzt. Herzlich willkommen, Karl.
Hi.
Herzlich willkommen.
So, dann erzähl mal, zweite Generation. Wie war das, das zu übernehmen?
Das war aufregend, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt im 12. Jahr im Familienunternehmen und ich habe vorher im Bereich Anlagenbau, chemischen Anlagenbau als Projektleiter gearbeitet, also ganz klassisch als Angestellter, habe auf der ganzen Welt Chemieanlagen aufgestellt und dann kam mein Vater auf mich zu und hat mich gefragt, hast du Lust, kannst du dir das vorstellen und kann nur schon mal vorweg sagen, das war eigentlich ein guter Weg, weil mein Vater mich vorher eben hat mich das machen lassen, was mir Spaß macht. Ich konnte das studieren, wozu ich Lust hatte. Und ich hatte nie diesen Druck, das Unternehmen zu übernehmen, ja, sondern wurde einfach gefragt. Und dann sind wir in einen klassischen Übergabeprozess gegangen, der gut vorbereitet war. Dann noch einen Masterstudiengang berufsbegleitend gemacht in der Phase. Und haben dann ganz feste Meilensteine aufgestellt und nach einer Einarbeitungszeit und einem halben Jahr Doppelphase ist mein Vater operativ ausgestiegen und ich habe das Unternehmen dann übernommen. Ja, so war der Prozess im Prinzip.
Würdest du sagen, du hattest Unternehmertum immer schon im Blut und dir war das eigentlich klar, dass das irgendwann so kommen wird?
Ehrlicherweise glaube ich eher, als ich jung war, nicht so. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich war sehr fokussiert auf Sport, nicht so auf Schule. Hatte eigentlich viele Themen, die Schule zu schaffen. War dann eigentlich sehr froh, als ich mein Abitur geschafft habe. Meine Eltern glaube ich auch. Und ja, als ich dann tatsächlich nach doch 15 Schuljahren mein Abitur gemacht habe, war das dann halt so, dass ich gesagt habe, okay, ja, da gab es noch die Bundeswehr, da musste man noch Bundeswehr machen. Das war dann auch noch ein Haken dahinter gemacht. Und dann habe ich einfach das studiert, wozu ich Lust hatte. Und das war eben auch wieder so ein bisschen getrieben, damals immer noch aus dieser Phase Schule nicht so gut. Ich hatte überlegt, Maschinenbau zu studieren. Habe ich mich nicht getraut, weil ich doch viel Mathe und so. Und dann habe ich Verfahrenstechnik studiert, festgestellt, dass das Grundstudium eigentlich fast identisch ist mit den Maschinenbauern. Aber ich habe mich dann da reingekniet und das lief dann auch gut. So. Und eigentlich ist es erst entstanden in der Phase, als ich als Angestellter gearbeitet habe. Da habe ich dann gemerkt, welche Unterschiede das sind. Weil natürlich habe ich meinen Vater erlebt als junger Mensch. Ich habe es erlebt, wie er es erzählt hat, was die Vor- und Nachteile sind. Aber wenn man dann es erlebt als Angestellter, die auch große Vorteile hat, das sieht man natürlich auch, ne? Also wenn man abends nach Hause geht, ist eben auch Feierabend und man muss sich keine Gedanken mehr machen über bestimmte Themen. Aber eben diese ganzen Themen, die mich bewegt haben, auch in dem Unternehmen Prozesse zum Beispiel anzupassen oder zu hinterfragen, warum wird das eigentlich so gemacht? Das kannst du zwar fragen, aber da kriegst du entweder keine Antwort und schon gar nicht wird jemand Prozesse deswegen ändern. So. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Das hat mir gefehlt. Und deswegen war ich auch sehr offen, als er mich gefragt hat, dann zu dem Zeitpunkt.
Cool. Wie hast du es denn geschafft, wenn wir jetzt deinen Werdegang anschauen? Ist das jetzt nicht typisch Vertrieb? Und wir wissen aber, als Unternehmer musst du Vertrieb können, leben, vorleben, weil du ja auch eine Vertriebsabteilung leitest. Wie hast du diesen Übergang geschafft? Oder bist du der natürliche Vertriebler?
Ja, also ich glaube, dass ich immer schon gut Leute überzeugen konnte von was auch immer. Und ich habe das erste Mal, wo ich das bewusst dieses Feedback bekommen habe, Menschenskinder, du Vertrieb kannst du wohl, war tatsächlich von meinem ersten Mentor. Also als Angestellter dann hatte ich die Situation, ich habe einen technischen Mentor gehabt als Projektleiter. Ich war dann Junior-Projektleiter und der hat dann zu mir gesagt: Mensch, Karl, also machen das jetzt 2 Jahre zusammen, du bist wirklich hier gut reingekommen, aber aus meiner Sicht bist du viel besser aufgehoben im Vertrieb, du bist ein viel besserer Vertriebler als ein Ingenieur. Und da war ich natürlich erstmal ein bisschen geknickt, weil ich hatte das studiert, hat gesagt: Mensch, das gibt's doch nicht, bin doch Ingenieur und so. Und er sagte: Nee, Karl, du bist nicht so total verliebt und du kannst besser Sachen verkaufen. Und hat mir dann wirklich empfohlen, die Abteilung zu wechseln. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich war damals der erste Vertriebler in der Firma, der nicht von der Uni kam, sondern von der FH. Die hatten da immer hohe Ansprüche, was das technische Know-how auch hat. Ja. Und auch kein Doktortitel, das war wirklich schon unterdurchschnittlich. Ja. Aber ich konnte halt gut mit Kunden und gut verkaufen und das hat dann mir sehr geholfen. Also gerade bei so einem sehr komplexen Produkt, wo man auch über Wochen und Monate in Verhandlungen war und oft auch natürlich in verschiedenen Regelwerken, andere Länder, das doch sehr technisch, aber auch sehr komplex war, auch dieses Zwischenmenschliche, ne? Also ich sage jetzt mal so, einem Inder eine Chemieanlage zu verkaufen, ist was ganz anderes als einem Amerikaner. So. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich auch gemerkt, da habe ich echte Stärken. Und vor allen Dingen dieses Thema Zwischentöne, zu hören, was will der andere eigentlich. Da habe ich gemerkt, da habe ich Stärken drin und das kann ich gut und ich kann gut zuhören und ich glaube, das sind ganz wichtige Eigenschaften im Vertrieb. Also das war mein Go-in damals.
Okay, jetzt bist du jetzt schon viele Jahre und machst das. Siehst du den großen Unterschied zwischen selbst verkaufen und ein Vertriebsteam leiten und entwickeln? Und welche Herausforderungen hast du in dem Bereich?
Ja, das ist total anders. Also selber Vertrieb machen ist ja selber an der Front sein, selber mit dem Kunden im Austausch sein, ja, ihn überzeugen, ihm zuhören, ihm die richtigen Fragen auch stellen, um am Ende des Tages das Produkt zu platzieren. Das ist am Ende wirst du nur daran gemessen, wie viele Verträge bringst du nach Hause und vor allen Dingen, wie viele Verträge sind auch, das finde ich auch eine sehr wichtige Botschaft immer wieder für junge Vertriebler. Der Vertrag ist das eine Sache, aber es muss ja auch, dahinter steht ja der sogenannte After-Sales-Bereich. Und da einfach auch zu performen und eben auch das, was man versprochen hat, auch liefern. Ne? Also, dass man eben nicht in eine Phase kommt, wo der Kunde dann sagt: Naja, also das ist ja alles schön und gut, aber das hast du mir ja ganz anders versprochen. Ne? Also das ist ein Thema, das erlebt man dann, wenn man in die Rolle wechselt, ne? Und man hat ein Team plötzlich und stellt dann fest, dass Kolleginnen und Kollegen draußen Sachen kommunizieren, die entweder nicht ganz richtig sind oder eben tatsächlich auch falsche Erwartungen wecken und dann wird es natürlich sehr problematisch und dann ist auch der Vertrag eigentlich nicht viel wert mehr leider, weil dann der Kunde springt dann spätestens bei Software zum Beispiel nach der Mindestlaufzeit ab und Churn ist ja der Teufel in dem Bereich. Ja. Also das wollen wir ja alle wirklich nicht so. Also das ist definitiv anders und also meine Erfahrung ist, du musst natürlich auch ein anderer Typ sein im Vertrieb. Ne? Also Leitung eines Vertriebs geht es ja darum, optimale Bedingungen für dein Team zu schaffen und deinem Team den Rücken frei zu halten. Das heißt also auch viel organisatorische Sachen zu machen, viel Kommunikation zu der Geschäftsführung, viele diese Themen aufzustellen. Gut, in meiner besonderen Rolle jetzt bei Mineral Waste Manager bin ich beides, Leiter Vertrieb und Geschäftsführer, also muss ich mit mir selber reden, das ist auch manchmal schwierig. Aber ja, also das ist so die Herausforderung, die ich man sieht. Und Vor allen Dingen dann auch Leute, die langjährig gut Vertrieb machen, sind oft keine guten Vertriebsleiter. Das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Also da bin ich auch schon selber ganz schön auf die Nase gefallen mit.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ja. Aus deiner Sicht jetzt, wie wird sich der Vertrieb denn ändern in den nächsten Jahren?
Auf meine Branche jetzt bezogen? Ja. Oder? Okay. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen glauben immer noch, dass sich das so ein bisschen gerade ändert. Also zum Beispiel in meinem Familienunternehmen, es geht um mineralische Abfälle, es geht um in dem Bereich einfach auch am Ende des Tages, Abfälle ist in Deutschland Strafrecht, also geht es auch viel um das Thema Vertrauen. Ne? Und da ist ist die wichtigste Einheit wirklich der persönliche Kontakt, das Wissen, da ist eine Person, die sich darum kümmert und das, was die sagt in einem Gespräch, auch einhält. Also das ist das A und O. Und deswegen zum Beispiel meine Vertriebler hier bei der RST-Gruppe, die sind wirklich im direkten Kundenkontakt, also wirklich Telefon, vor Ort. Und klar, wenn man langjährig zusammenarbeitet, gibt es natürlich auch den direkten E-Mail-Verkehr und dann mal einen Auftrag. Aber sobald es in eine Anbahnung von neuen Projekten geht und die Parteien sich nicht gut kennen, ist meiner Meinung nach das die wichtigste Einheit, dass man da sagt, okay, ich gehe da hin, ich muss erstmal Vertrauen aufbauen, weil das ist ganz entscheidend in dem Bereich. Also ich glaube, dass sich da eher die Prozesse dahinter weiter digitalisieren, also das sage ich mal, den Vertrag rüberschicken, das Signieren, das Ablegen, dieses, so ich sagte, klassische Knickenlochen abheften, das wird sich digitalisieren und beschleunigen. Und die administrativen Aufgaben dort zum Glück auch für die Vertriebler werden immer weniger. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber das People's Business, also wirklich vorne an der Front mit den Leuten im Austausch gehen, ich glaube, das bleibt auch noch in 100 Jahren so.
Dabei ist der Markt gerade so am Rumrödeln, was das Thema Cold Calling und KI angeht. Das ist ja ein Thema, das ist irgendwie allgegenwärtig gerade.
Ja.
Und wenn ich das deine Aussage entnehme, würdest du sagen, das ist Bullshit. Weil da ruft ja eine KI, da ruft ja eine KI beim ersten Call, ich spreche über den ersten, an und sagt, hallo Karl, ich habe hier ein Sales-Training für dich. Was natürlich ein bisschen schräg ist, wenn man Sales-Training verkauft, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Hältst du das für möglich für eure Unternehmen oder würdest du sagen, nee?
Ich glaube, das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser. Du musst ja mal gucken, für was willst du eigentlich und was willst du eigentlich verkaufen, ne? Also, um überhaupt über eine Dienstleistung, das Ziel ist ja, relativ schnell viele Menschen zu erreichen, dass du eine Dienstleistung hast, ne? So. Ja. Ich glaube, da kann das sogar ganz interessant sein, weil eben jemand anders, oh, das finde ich interessant, da will ich mehr darüber hören. Wenn das gut gemacht ist, ne? Das ist ja immer das A und O. Wenn das einfach plump und blöd ist, dann ist das so wie auch Cold Calling von Menschen. Also dann hast du keinen Spaß dran. Aber wenn jemand das richtig gut kann, und ich denke mal, diese KI-Software wird das gut können, dann kann man, glaube ich, erstmal grundsätzlich Interesse wecken. Und dann aber im zweiten Schritt glaube ich schon, dass dann wieder der persönliche Kontakt, was hast du wirklich für Skills, was unterscheidet denn deine Dienstleistung von anderen Dienstleistungen, da kommt es dann wirklich wieder auf das Thema Personen an, ja, und Vertrauen. Also ich glaube, diese Einheit durch die Digitalisierung und dadurch, dass es immer mehr oder immer unsicherer wird, wer sitzt ja eigentlich gegenüber, wird diese Einheit Vertrauen immer wichtiger in den Verhandlungen. Ja? Also kennst du die Person, hast du mit der gute Erfahrung gemacht oder hast du schon mal von jemand anders gehört, dass die sich dementsprechend verhält und das, was sie sagt, auch umsetzt. Und das glaube ich, wird eine Rieseneinheit. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass später mal einfach ich hier keine Vertriebler mehr habe und dann immer nur irgendwelche Bots rangehen und sagen, hey, hallo. Und nein, das glaube ich nicht. Ja.
Das habe ich ja in den letzten Wochen oft gehört, dass man sagt, KI redet dann im Endeffekt nur noch mit KI und dann schaut man auf irgendein Protokoll und entscheidet dann, ob man kaufen möchte.
Okay.
Also,
Mann.
mein Lachen verrät meine Haltung, aber.
Ja. Naja, ich glaube, die am Ende des Tages ist das doch alles, sehen wir ja, dass vielen Menschen es sehr schwer fällt, in diesen persönlichen Kontakt zu treten, ne? Ich meine, da habt ihr schon oft in eurem Podcast drüber philosophiert und das erlebe ich auch immer wieder, ne? Dieses, wie schwer es manchen Menschen fällt, in einen Raum reinzukommen, wo 5 Leute stehen und guten Morgen zu sagen. Ja, da fängt es ja schon an. Das geht gar nicht jetzt um diese Höflichkeitsfloskel, aber in einen Raum reinzugehen und einfach Präsenz auszustrahlen und etwas zu sagen, das fällt ja vielen Menschen, da brechen die sich schon echt einen ab bei. So. Und ich glaube, da versucht eine Industrie so ein bisschen eine Lösung für anzubieten, aber so funktioniert es halt nicht. Ja, so funktionieren nicht Geschäfte, ja, am Ende des
Ja.
Tages.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Lösung anbieten. Jetzt haben wir schon zweimal den legendären Mineral Waste Manager gehört.
Ja.
Welche Lösung bietest du denn damit an?
Ja. Also der Mineral Waste Manager ist eine Lösung für die Branche, also für die mineralische Abfallbranche. Und im Prinzip alle Marktteilnehmer, die sich mit mineralischen Abfällen beschäftigen, haben die Problematik, dass zu jedem Abfall es immer eine chemische Analyse gibt. Und diese chemische Analyse wird in einem Labor gemacht und am Ende des Tages sind es mehrere Seiten, wo Werte draufstehen. Und jetzt gibt es natürlich in dem schönen Föderalismus in Deutschland viele Bundesländer und viele verschiedene Regeln und jedes Bundesland hat nochmal eigene Grenzwerte, eigene Regeln aufgestellt. Und das führt dazu, dass man ja, diese chemischen Werte in jedem Bundesland unterschiedlich einstuft. Und zum Glück gibt es dann auch noch verschiedene Regelwerke, also dann auch noch nach verschiedenen Regelwerken einstuft. Ja, und diese Problematik hatten wir im Familienunternehmen hier extrem stark, weil wir direkt an der Grenze zu Niedersachsen sind. Also wir sitzen in Sachsen-Anhalt, aber arbeiten viel in Niedersachsen, arbeiten aber auch in Thüringen, in Sachsen. Und dadurch haben wir natürlich immer diese Problematik gehabt, dass wir verschiedene Bundesländer hatten um uns herum. Und da haben wir immer gesagt, naja, das ist diese ganzen Informationen parat zu haben, kann man nicht im Kopf haben. Also hat man wieder Tabellen, Excel-Tabellen und so weiter. Und da bin ich jetzt wieder total dafür. Das ist halt nicht die Zukunft, ne? Sondern da wirklich Tools zu entwickeln. Und das haben wir eben entwickelt. Eine OCR-Technologie, die diese Laborgutachten wieder maschinenlesbar macht, auswertet und wirklich sagt, okay, auf Seite 126 ist die erste Laborprobe und da ist so eine Belastung drin. Das machen wir im ersten Schritt und dann kommt die mega spannende Frage, vielleicht nicht für euch, aber für alle Marktteilnehmer, wo bringe ich es denn eigentlich jetzt hin? Ja? Also ich habe eine Einstufung, aber wer kann das denn jetzt eigentlich? Und das machen wir auch. Ne? Das ist dann die zweite Stufe, zu sagen, ja, wer kann das denn, wer darf denn das? Und das vereinfacht schon extrem den erstmal den Workflow. Das ist sozusagen das, was früher alles händisch gemacht worden ist, wird jetzt teilautomatisiert und kann der Vertriebler sozusagen mit unserem Tool machen. Und dann kommt aber der nächste spannende Punkt, dann musst du ja dann die Anfrage platzieren. Und ja, da kommt es dann eben darauf an, dein Netzwerk, da kommt es dann darauf an, wen kennst du, wo kannst du anrufen. Und das ist eigentlich auch bei uns ziemlich gut gelöst. Sind dann immer die Namen, die Telefonnummern hinterlegt. Du kannst dich dann auch wirklich da melden. Kannst natürlich auch eine Mail schreiben. Aber ich bin immer ein Freund dafür, wenn ich in den Erstkontakt gehe, dann erstmal nur anzurufen, zu sagen, hier mal folgendes Problem habe ich. Ne?
Ernsthaft, würdest du jetzt nicht empfehlen, ey Leute, nur um E-Mail schreiben, das ist der heilige Gral.
Ja, das ist der heiße Scheiß, ja. Immer schön E-Mail schreiben, ja. Ja.
Und dann noch aber standardisierte, bitte.
Ja, standardisiert und dann immer an die Info-Ad. Ja, das macht immer Sinn, ja. Ja. Wie heißt das so? Info-Ad ist mir völlig scheißegal. Ja. Ja, das, nee, also, Nee, das natürlich nicht, sondern da musst du wirklich dran sein und erstmal musst du einen Kontakt aufbauen. Du musst erstmal sagen, hier, das ist mein Problem, da stehe ich und könnt ihr das machen, könnt ihr mir ein Angebot machen? Weil man muss sich nicht wundern, warum man auch, wenn man eben so eine E-Mail rausschickt an so eine Firma, egal an welche Firma, dass man natürlich, wenn man noch keinen Firmenkontakt hat und man sich nicht kennt, da auch nicht in der Prio-Liste ganz oben steht. Ja, also so, und das sind alles so Faktoren. Der Faktor Zeit ist ja auch da ganz entscheidend. Also ist auch bei uns ein totaler Treiber gewesen, weil was passiert denn, wenn eine Analyse gemacht wird? Dann liegt das Material auf der Baustelle und kann nicht weggefahren werden. Und weil es nicht analysiert wurde und weil es noch keinen Entsorgungsweg gibt. Und dafür haben wir eine Lösung entwickelt. Ja.
Cool.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Karl, dazu.
Ja.
Zu dem Thema E-Mails und Telefon. Das ist ja, mein Lieblingsthema. Was glaubst du, warum Vertriebler, also heutige Vertriebler, der Markt schreit ja danach zu sagen, ich schreibe eine E-Mail statt anzurufen. Was glaubst du, woran das liegt? Jetzt wissen wir, dass die Menschen Angst haben, ja?
Ja, ja.
Aber ist es nur die Angst?
Also ich bin der Meinung tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, wie die jungen Menschen heutzutage, das hört sich so ein bisschen bescheuert an mit Mitte 40, aber meine Erfahrung ist, dadurch, dass eben nicht mehr telefoniert wird, nicht mehr so viel in den persönlichen Kontakt gegangen wird in jungen Jahren, einem das wirklich schwerfällt. Man hat es vielleicht sogar nicht gelernt. Also ich will überhaupt nicht da irgendwie einen Stab brechen und sagen, sie sind alle faul und wollen das nicht, sondern es fällt ihnen wirklich schwer. Sie haben diese Skills nicht gelernt, ja, so bis dahin. Ne? Also wie trete ich auf, wie muss ich das machen? Wie führe ich so ein Erstgespräch? Und da ist natürlich, ist sehr schön und man muss nicht aus seiner Komfortzone raus, indem man erstmal eine Mail schreibt und seinem Vertriebsleiter sagt, ich habe doch schon mich drum gekümmert.
Okay, ja. Jetzt gebe ich dir ein Szenario. Ich gebe das Szenario, weil das ist jetzt gerade wirklich der heiße Scheiß, das ist heute Morgen passiert, ja?
Ja.
Ein Mitarbeiter telefoniert 10 Kunden ab, 8 davon, 8 Geschäftsführer, Forbes 30 under 30 und die haben einfach aufgelegt, ohne Tschüss zu sagen. Und wir sprechen hier über jemanden, der hat fast 20 Jahre Erfahrung, das heißt, der weiß, wie man telefoniert. Glaubst du, dass wir oder ihr als Unternehmer in der Geschäftsführung auch einen Teil dazu beiträgt, dass die nächste Generation nicht mehr telefonieren möchte? Wenn du jetzt sowas hast.
Also es ist schon so, dass natürlich das Thema Cold Calling auch inflationär manchmal für viele, viele Geschäftsführer, also gerade weil wir oft, ich habe zum Beispiel keine Assistentin mehr, weil ich das alles digitalisiert habe und mit Copilot mache. Und natürlich kommen dann auch viele Anrufe durch, wo Leute mir irgendwas verkaufen wollen, eine Spende haben wollen, was auch immer, ja, so. Das führt natürlich gerade in Drucksituationen schon zu Frust, ne? Dass man sagt, also Leute, gibt es denn eigentlich noch was anderes, außer mich jetzt immer anzurufen? Und man hat sogar das Gefühl, dass es eher mehr wird, ne? Also alleine schon, ich hoffe, das sind nicht so viele da draußen, aber die ganzen Headhunters dieser Welt, die dann immer den Geschäftsführer anrufen und sagen, ja, also wir haben jetzt das neue Programm und das ist alles super und jetzt wollen sie nicht mal und wir brauchen mal 5 Minuten und so. Und davon habe ich in der Woche 5 Leute, die das versuchen bei mir zu platzieren. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass dann die Leute am Ende des Tages dann echt irgendwann sagen, nee, sorry, also habe ich keinen Bock drauf und dann auflegen. Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht mein Stil. Ich finde das extrem unhöflich. Ich sage trotzdem immer vielen Dank, ich habe kein Interesse, einen schönen Tag. Ich würde das nicht so machen, aber ich denke, das liegt daran. Es liegt nicht daran, dass das ausstirbt. Man muss dann wieder eben überlegen, wie man es macht. Ne? Also das klassische Aufbauen von persönlichen Kontakten und persönlichen Begegnungen, also dass man sich auf Messen und so Leute kennenlernt und darüber dann seine Produkte platziert. Ich glaube, das ist nach wie vor der richtige Weg, ja, aus meiner Sicht. Gerade bei komplexeren Produkten oder Dienstleistungen.
Ja, sehen wir, glaube ich, auch so, oder nicht?
Nein, ich bin absoluter Fan von E-Mail, das ist der heilige Gral im Vertrieb. Ja,
Mailings ist unser
Mailings,
Thema.
stimmt.
Mailings ist unser Thema. Einfach mal 30.000 Leute angeschrieben.
Ja, keiner antwortet. Verdammt.
Ja.
Komisch.
Aber ich war
30.
beschäftigt, darum geht es ja auch vielen.
Ja.
Aber es geht bei diesen Mailings geht es bei den Leuten gar nicht darum zu sagen, da kommt was zurück, sondern einen Aufhänger zu haben, anzurufen. Sie haben ja meine Mail gesehen. Haben Sie meine Mail gesehen? Das ist ja der Standardsatz, um nicht zu sagen, ich habe hier was für Sie. Das ist ja quasi der Einstieg, damit er anfängt zu suchen. Und das ist eigentlich, weiß ich nicht. Also ich finde, ich persönlich bin kein Fan von diesem Einstieg.
Ich auch nicht. Also, und alles, was unehrlich ist, finde ich extrem störend und ärgerlich. Also, ich habe Sachen schon erlebt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, ich habe hier schon so Sachen mit Post-its, wo drauf steht, ja, wie schon mit der Kollegin aus dem sowieso Team besprochen, hier anbei die Unterlagen. Und du siehst einfach, das ist irgendwie draufgedruckt in Handschrift, ja, und es ist einfach komplett fake, ja. Es ist, und dann kommt das bei dir an und da muss ich ehrlich sagen, also das ist null nachhaltig, ne? Und meiner Meinung nach schadet das auch der Marke und dem Produkt, was du vertreibst als Vertriebler, ne? Also das ist eigentlich, da kannst du, egal wie gut dein Produkt ist, kann das nur hinderlich sein, ja? Also Wahrheit und Klarheit ist ein Grundwert des Mineral Waste Managers in dem Team, aber das habe ich auch so ein bisschen also nicht nur ein bisschen, habe ich übernommen aus meinem Familienunternehmen. Da gibt es einen Wert ist Kollegialität und ein anderer Wert ist lösungsorientiert. Und das sind eigentlich alles auch so Sachen, wo ich sage, das gehört genau dahin und da musst du ansetzen und beim Kunden punkten, ne? Weil am Ende, wenn du mit einer Dienstleistung durch die Tür kommst und du entweder Quatsch erzählst oder die Unwahrheit einfach, dann ist das halt null nachhaltig. Ja.
Stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ja.
Wenn wir jetzt über eure Sales-Abteilung sprechen,
Ja.
was würdest du sagen, wäre der Hauptgrund für einen High-Performer zu sagen, ja, ich möchte mit Karl oder bei Karl arbeiten?
Ja, also erstmal die Info, wir suchen noch. Natürlich als Startup immer so. Wir suchen immer noch richtig motivierte Vertriebler beim Mineral Waste Manager für den Süden. Also bewerbt euch bei uns. Wir würden uns sehr freuen. Und jetzt zu deiner Frage. Das Geile ist bei unserer Lösung, dass wir mit allen Marktteilnehmern in diesem Markt zusammenarbeiten. Also wir arbeiten nicht nur mit einem Stakeholder, sondern wir haben inzwischen Kunden, das sind Ingenieurbüros, wir haben Kunden, das sind Labore, das sind Transporteure, Kiesgrubenbetreiber, Behandler, Deponierer, Bauunternehmen, also eigentlich alle in dieser Wertschöpfungskette Bau, die mit dem Produkt arbeiten. Und dadurch ist natürlich schon mal, das macht meiner Meinung nach richtig Spaß. Also das würde mir Spaß machen als Vertriebler. Das ist sehr viel Abwechslung vom Kundenportfolio. Und dann das Zweite ist aus meiner Sicht, wir benutzen die modernsten Tools, die es auf dem Markt gibt, ne? Also das hilft halt auch immer einem Startup. Wir haben halt einfach Lösungen, Softwarelösungen wie HubSpot oder so, die wirklich richtig gut funktionieren und die einfach auch dieses Thema, wir haben es ja vorhin angesprochen, die ganzen Tätigkeiten, die eigentlich nerven, ne? Also Dokumentation, Erstellen von Angeboten, das haben wir alles sehr, sehr sauber, clean organisiert. Und das Letzte, und das hat eigentlich hat die meisten Leute, die wir jetzt im Team haben, wir haben viele Quereinsteiger, also Leute, die langjährig in dem Markt tätig waren, gewinnen können, die hat überzeugt das Team, ne? Also wir sind ein total junges und altes Team, also so eine gute Mischung von Leuten, die alle Bock haben, dem Markt etwas zu verändern, wirklich eine Digitalisierung-Transformation durchzuführen. Und da glauben wir alle dran und sind alle total motiviert. Und das macht richtig Spaß, weil du richtig merkst, im Tagesgeschäft, da passiert wirklich was. Die Kunden kommen auch zu einem nach einem halben Jahr und sagen: Ey, das ist so geil, ich wusste gar nicht, ich hätte nie da ohne das arbeiten dürfen eigentlich. Ja. Also die Krönung war jetzt letztens, hat mir mein einer Vertriebler gesagt: Ey Karl, kannst dir nicht vorstellen, Die Mitarbeiterin hat die Vertriebsmitarbeiterin hat zu dem Vertriebsleiter gesagt, wenn du das nicht einführst, den Mineral Waste Manager, dann kündige ich. Yes. Ich sag, okay, ja, das ist auch eine Variante. Ja, ja. Also, öffnet Kanäle und ja, das ist so und da einfach in so einem Team zusammenzuarbeiten, das auf der einen Seite, das ist meiner Meinung nach auch unsere große Stärke. Wir haben viel Fachexpertise, weil wir eben Leute aus dem Markt haben. Und und dadurch treten wir natürlich auch beim Kunden so auf und das kriegen wir am Ende auch honoriert. Ja.
Okay, danke dir.
Bitte.
Ich würde gerne noch was hinzufügen, weil ich kenne dich ja ein bisschen besser.
Ja, bitte.
Also ich habe euch ja jetzt über die Zeit gut kennengelernt und ich würde sagen, ich habe keine zwei anderen Geschäftsführer oder Führungskräfte kennengelernt, die so menschlich mit ihren Mitarbeitern umgehen. Das ist meine Beobachtung. Also neben mir und Nils war ich lange auf der Suche und bin sehr dankbar, dass ich euch da gefunden habe. Und das, also da war ich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Das hat mich auch lange noch beschäftigt, nach dem Gespräch mit Sebastian. Und dann bietet ihr Training an, Weiterentwicklung für die Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, ihr kommt hier nicht nur hin zum Arbeiten, sondern wir entwickeln uns alle weiter und das Produkt weiter.
Ja, danke dir. Also danke für das Feedback, weil den ersten Punkt, würde ich nie also über mich selber erzählen, dass ich großartig bin. Ich bin bestimmt ein bisschen selbstverliebt wie jeder guter Vertriebler, aber das würde ich nicht tun im Podcast. Die zweite Sache stimmt absolut. Also das machen wir schon von Anfang an, dass wir die Leute schulen und weiterbilden und auch diese Möglichkeit halt von zu Hause aus zu starten, trotzdem in ganz Deutschland verteilt das Team, trotzdem über Teamtage und über Schulungen als Team zu wachsen und sich kennenzulernen, das sind große Vorteile, muss ich wirklich sagen. Ja.
Was sollten denn Bewerber oder Bewerberinnen, die sich jetzt angesprochen fühlen, noch mitbringen, außer, wie wir schon gelernt haben, Klarheit und Wahrheit?
Ja, also das ist schon mal, das ist doch schon mal das A und O. Ja, also ich glaube, wenn man aus der Branche kommt, das heißt also, man zumindest irgendwie schon mal mit Berührung hatte mit dem Thema mineralische Abfälle oder Abfälle allgemein, das hilft ungemein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben auch inzwischen zwei Leute im Team, die als Quereinsteiger aus einem anderen Bereich gekommen sind. Und da kommen wir dann zu dem Sache, die immer hilft und die Voraussetzung ist, glaube ich, auch bei uns glücklich zu werden. Du musst halt Bock haben, die Extrameile zu gehen. Ne? Also dich dann eben reinzuwühlen in das Thema und es zu deinem Thema zu machen. So, und das kann ich nicht machen oder der Vertriebsleiter oder wer auch immer, sondern das kannst nur du selber. Auch da machen wir zum Beispiel für Quereinsteiger, haben wir das dann so gemacht, dass die dann wirklich auch mal zwei Wochen bei einer Firma, die eben aus unserer Branche sind, ein Praktikum machen, um einfach die ganzen verschiedenen Abteilungen mal zu erleben und auch zu wissen, wo ist denn der Schmerz? Ja, also wie funktioniert denn das eigentlich? Wo sind eigentlich die Probleme bei einem Vertrieb oder bei dem Stoffstrommanager einer Firma? Um dann auch besser, egal ob du im Customer Care oder wo du arbeitest, auch besser dann mit den Kunden zu interagieren, weil du verstehst, wie funktioniert so ein Unternehmen, welche Aufgaben haben die Leute. Ja, ich glaube, das sind so die Herausforderungen. Also wirklich Lust haben, was Neues zu machen und Lust haben, Gas zu geben. Das sind die Punkte aus meiner Sicht.
Ja, vielen cool. Dank.
Also für alle, die Interesse haben, wir verlinken die Homepage und den LinkedIn-Account von Karl in den Shownotes. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, Karl. Jetzt treibt uns und mich ja das Thema Sales-Training um.
Ja.
Und jetzt möchte ich dich fragen, als erfahrenen Einkäufer und Unternehmer im Bereich Sales-Training, was macht einen guten Sales-Trainer aus und wann sagst du, ja, den möchte ich gerne einkaufen?
Also zuerst mal würde ich sagen, glaube ich, habe ich relativ viel Erfahrung, was das ganze Thema Coaching und Fortbildung angeht. Also ich habe immer schon auch in meinem Familienunternehmen dort Leute gesucht und gefunden. Bei Sales sowieso auch immer. erstmal meine erste Botschaft nochmal voraus. Das ist nicht ganz deine Antwort, die Frage auf deine Antwort, aber da haben wir auch schon oft darüber geredet. Aus meiner Sicht kann, egal wie gut die Idee ist, die du entwickelst oder welche Dienstleistung du anbietest, wenn du ein schwaches Sales-Team hast, ja, wirst du nicht erfolgreich. Das ist leider die Wahrheit. Also wenn du es nicht schaffst, die PS auf die Straße zu bringen und dein Produkt in den Markt zu bringen, dann wird es leider nichts. Also es ist so, ja, weil dann kauft es keiner und dann entstehen keine Umsätze und dann ist es leider ganz schnell vorbei mit deiner Idee. Und deswegen habe ich wirklich schon von Anfang an, dass ich das Familienunternehmen, aber auch beim Mineral Waste Manager immer den Fokus zu sagen, wir brauchen ein Top-Vertriebsteam mit Top-Leuten. Und die müssen dann auch nochmal eben ausgebildet werden. So, deine Frage, wie findest du die? Also ich bin der Meinung, erste Sache ist immer einfach erstmal Netzwerk. Also wirklich Unternehmer fragen Unternehmer. Ich bin immer ein Typ, ich renne überall auf Messen oder sonst unterhalte ich mich mit anderen Gründern, Firmengründern, Softwareentwicklern, wen auch immer, anderen Unternehmern im Bereich Altlasten und sage, hey, kennst du jemanden in dem Bereich? Hast du da eine Erfahrung? Das hilft immer, also diese Mund-zu-Mund-Propaganda, da kriegt man immer gute Tipps. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich, und so habe ich ja auch dich kennengelernt, aber auch schon zwei andere Schulungsformate, das ist tatsächlich über LinkedIn. Also wirklich gucken, was gibt es da auf dem Markt, sich schlau machen, bestimmten Personen mal folgen, mal zuhören, was die so erzählen und dann einfach keine E-Mail schreiben, sondern Hörer in die Hand nehmen. Und da mal anrufen, ja, und sagen, hey, hier, ich bin der Karl und erzähl doch mal. So. Und wenn du dann merkst, bei einem Sales-Trainer, der kriegt dann den Mund nicht auf, dann weißt du auch, also das war bis jetzt schöne Bilder, aber das funktioniert dann nicht. Das war bei mir zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, war das auch so, das war ja auch so ein bisschen Cold Calling. Ich habe dich einfach angerufen, ne? Und du hast gesagt, hey, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich melde mich. Und dann hast du dich gemeldet und ja, und dann hast du performst, ja. Und das ist das A und O. Und ja, und dann ehrlich auch ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, manche Sachen. Man muss auch manchmal den Mut haben, mal eine Sache zu machen und durchzuziehen. Ne? Und was wir haben ja auch noch darüber gesprochen, das war noch deine zweite Thematik, wie die Intensität, ne? Also wie lange machst du sowas, ne? Also da bin ich der Meinung, was überhaupt nichts bringt, ist so ein Coaching. Ein Tag kommt ein Coach in die Firma und erzählt mal kurz was vorne am, sagt, yeah, jetzt machen wir alles anders und USA und jetzt Attacke, so, ne? Das bringt gar nichts, sondern egal, was man für ein Coaching macht, sollten das mehrere Sessions sein, Wiederholungen dabei sein und das Team muss begleitet werden. Sonst kommt keine Veränderung in das Team rein und auch kein Veränderungsmanagement da rein. So. Und wenn das dann noch begleitet wird durch die Führung, kann das sehr erfolgreich sein, ist meine Erfahrung. Ja.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Die hat mich nämlich diese Woche, habe ich genau über dieses Thema, ich weiß gar nicht, ob ich mit Nils drüber gesprochen habe, aber glaubst du, dass Unternehmer kurzzeitige Trainings buchen, nur um das Gefühl zu haben, dass sie was getan haben fürs Team? Weil realistisch gesehen, wenn du fünfmal eingekauft hast und sich fünfmal nichts verändert hast, dann wissen wir ja,
ne? Hat nicht funktioniert.
Genau, also hat nur Geld gekostet. Und waren halt zwei schöne Tage.
Ja.
Aber da würde ich eher Europapark vorschlagen, muss ich hinzufügen.
Alle Mann in Flieger und nach Mallorca, ja?
Genau, also glaubst du, dass es einfach nur fürs Gefühl ist, dass dieser Unternehmer sagt, ja, ich habe jetzt was getan fürs Team? Oder denkst du?
Leider ist ist meine persönliche Auffassung, gibt es Unternehmer, die grundsätzlich zu wenig Geld in das ganze Thema Personalentwicklung bis hin einfach auch Mitarbeiter zu begleiten. Ja, zu wenig Zeit, Ressource, Zeit und Geld reinstecken. Und die machen dann wirklich den Fehler zu sagen, ja, ich buche jetzt hier eine Schulung und dann ist ja alles super und dann wird alles besser und so. Und das ist halt komplett falsch aus meiner Sicht. Du musst Leute wirklich, die du verändern möchtest, wo du eine Veränderung vollziehen musst, das dauert sehr lange, muss lange betreut werden, kostet Geld. Aber, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die haben wir ja eben gerade schon angesprochen, du kannst ja nur Geld verdienen, wenn du gute Vertriebler hast, ne? Die dann auch vorne erstmal das Produkt an Mann bringen. Und wenn du da schon sparst, ja, also ich meine, dann sägst du ja auf dem Ast, den du sitzt. Ja, also das ist Quatsch. Ne? Also ich bin nicht der Meinung, dass man nur im Sales schulen sollte. Das ist genauso in den auch After Sales oder deine Leute, die dann nachher bei der Implementierung oder im Innendienst sind, genauso müssen die geschult werden und genauso müssen die fit gemacht werden. Aber grundsätzlich langfristig Zusammenarbeit und der Irrglaube, man kann mit einem Tag mal kurz so irgendwie da was verändern, das verpufft sofort. Das ist nach 2 Wochen wieder aus dem Kopf. Und ich würde mal behaupten, wenn du nach 3 Wochen einen Test schreibst, da weiß ja keiner mehr, was du da eigentlich, was du da gemacht hast in der Schulung. Ne?
Müsste man eigentlich mal aus Spaß machen.
Ja.
Aber Karl, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Und also alle, die sich bewerben wollen, eine Herzensempfehlung von mir auf jeden Fall.
Ja, ich habe zu danken, dass ich hier eingeladen war. Und Nils, Fatma, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und ich werde natürlich auch weiter eurem Podcast folgen und zuhören. Und ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne.
Danke dir. Ciao, ciao.
Bis
Tschüss.
nächste Woche.